Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Charlene Rogal.
Eine Beziehung wie im Bilderbuch zu führen, ist vielleicht Quatsch. Es ist normal, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Wir streiten uns auch mal. Grenzen austesten ist auch okay. Wenn die Beziehung zu einem anderen Menschen uns aber klein fühlen lässt, uns lähmt und wir das vielleicht gar nicht merken, dann ist das ein Problem. Toxische Beziehung. Du tust mir weh. Das ist unser Podcast-Thema heute. Ihr hört gleich Nina. Sie hat Anfang diesen Jahres ihre toxische Freundschaft zu Lara beendet. Beziehungsberaterin Nina Deißler erklärt mir, was Warnsignale für eine giftige Beziehung sind und wie wir da rauskommen. Bei toxischer Beziehung, da denkt man ja ganz oft an Liebesbeziehung. Das muss aber gar nicht so sein. Jakob, er heißt eigentlich anders, hat den Kontakt zu seiner Mutter abgebrochen, denn er hat irgendwann gemerkt, dass sie ihm einfach nicht gut tut. Ich wollte wissen, Jakob, warum genau tut dir deine Mutter nicht gut?
Boah, das hat viele Gründe. Die Prioritäten, die sie in der Beziehung mit mir setzt, führen dazu, dass ich permanent unter Stress gestanden habe. Es war immer so, dass das Image für andere, also was wir für andere Menschen dargestellt haben, das ging immer darüber, wie es mir ging oder was meine Bedürfnisse sind oder meine Gefühle.
Hast du Beispiele dafür?
Ja, ich habe in der Schulbig Band gespielt, Saxophon, und habe dann so Schulkonzerte gehabt, wo sie auch immer kam. Jedes Mal war sie da. Und sie kam nie zu mir und hat gesagt, ey, gutes Ding, hast du gut gemacht, sondern sie lief immer los zu den anderen Eltern, dass alle mitbekommen, dass sie die Mutter ist von diesem Jakob, der da das Solo gespielt hat. So. Und das, ich konnte damals noch nicht sagen, irgendwie so, ich hätte es gerne, dass du mir meine Erfolge lässt und mir Anerkennung dafür gibst, weil ich nicht wusste, dass das eine Option war. Aber es hat mich gestört. Das war so ein Beispiel.
Ich würde jetzt vermuten, dass es nicht nur eine Situation dieser Art gab.
Mhm. Also ich hatte in der Schule auch viele Probleme zu Anfang. Ich habe ein sehr ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden und wenn ich so die kleinste Ungerechtigkeit wahrnehme, dann habe ich immer mit Wut reagiert. Und als Kind kann man das natürlich nicht so gut dosieren, das muss man noch lernen. Wie gehe ich mit der Wut um? Schlage ich direkt zu oder solche Sachen? Und dann bin ich auch dementsprechend in Schwierigkeiten gekommen. Es gab immer mal wieder so kleine Raufereien. Und ihr war das nie wichtig, was da wirklich passiert ist, sondern dass ich nicht als dieses Prügelkind dastehe. Ich wollte dann immer erklären, aber er hat aber das und das gemacht und das ist davor passiert und das ist alles ganz anders, als die das sagen. Aber das war nicht wichtig, sondern es war wirklich nur wichtig, ich darf nicht das Prügelkind sein und ich soll nicht rumprügeln im Kindergarten, in der Grundschule.
Also es ging da ihr viel um Außenwirkung?
Genau. Also das hat immer Priorität gehabt. Wie stehen wir bei anderen Leuten da?
Wie hat dich deine Mutter behandelt, wenn du was in ihren Augen gut gemacht hast und wie, wenn irgendwas daneben gegangen ist?
Ich glaube, sie kann gar nicht wirklich loben, also so warm und so, ey, gutes Ding, ich bin total stolz auf dich. Das habe ich nie, also das kann ich mich nicht, jedenfalls nicht erinnern, dass sie das gemacht hat. Es war eher so, das wurde erwartet, so dass alles, dass man sich gut benimmt, dass man gute Noten nach Hause bringt. Und wenn dann irgendwie mal was nicht gepasst hat, wenn ich dann irgendwie geprügelt habe oder mich beschwert habe oder irgendwie gerade, also ich habe als kleines Kind wohl auch sehr viele Tobsuchtsanfälle gehabt, dann gab es direkt steinernes Gesicht, Liebesentzug, Aufmerksamkeitsentzug, also Silent Treatment sagt man das auch so, dass man so angeschwiegen wird. Und das ist dann die Gewalt, also so passiv-aggressiv war das eher.
Ich stelle mir das irgendwie ganz schwierig vor, weil, verstehe mich nicht falsch, ich sage jetzt mal sehr salopp, so schwierige Phasen mit seinen Eltern kennt ja irgendwie jeder von uns. Mhm. Auch, dass man mal so denkt, oh, ich hasse meine Mutter.
Ja.
Aber wann hast du denn gemerkt, dass das nicht normal ist, was zwischen dir und deiner Mutter abläuft?
Das war tatsächlich erst mit 22. Also vorher, oder muss ich jetzt ein bisschen ausholen, ich hatte diese impulsiven Ausbrüche in der Schule noch bis in die 8. Klasse und dann hat so das vereinte Beschämen von meiner Mutter in Kombination mit meinen Lehrern, also unter anderem sind sie wegen mir einmal nicht auf Klassenfahrt gefahren und das wurde mir sehr reingedrückt, hat dann dazu geführt, dass ich mich zurückgezogen habe und habe dann eigentlich technisch gesehen eine Depression gehabt, seit ich in der 8. Klasse bin. Dann hatte ich eine lange Beziehung, die dann in die Brüche ging, weil ich das emotional nicht mehr ausgehalten habe und dann habe ich Therapie gemacht und da habe ich erst angefangen, irgendwie so rückwirkend mir die Sachen anzuschauen und zu denken, so, hä, okay. Und mein Therapeut sagte mir, nee, das ist nicht normal, was du gerade erzählst. Und das war das erste Mal, wo ich so gemerkt habe, okay, dann ist also diese komische Ahnung, die da irgendwo in mir in der Ecke liegt, die war doch korrekt. Und alles, was mir erzählt wurde, ist nicht korrekt.
Du hast gesagt, du hast Depressionen davon bekommen.
Mhm.
Was für Folgen hatte das noch für dich? Vielleicht auch im Bezug darauf, wie du mit anderen umgegangen bist.
Also ich habe ja dann quasi dieses Verhalten sehr drin gehabt, diese Konditionierung, dass ich funktionieren muss, dass ich Leistung bringe und habe das natürlich auf Beziehungen übertragen, auf mein Studium übertragen. Ich hatte 2 bis 3 Burnouts während des Studiums. Also wo dann irgendwie Klausuren anstanden, so die Klausurphase. Und dann hat dann zusätzlich die Beziehung noch gehakt und dann war ich komplett überfordert und zusammengebrochen und wusste aber auch eben nicht, was los ist. Ich dachte dann so, okay, Burnout. Mit Burnout bin ich auch zu der Therapie. Und er meinte dann so, okay, da ist aber noch jede Menge hinten dran. Und dann haben wir angefangen zu arbeiten.
Hast du deine Mutter mal darauf angesprochen, auf ihr Verhalten? Vielleicht auch mit dem Backup deines Therapeuten?
Ja, am Anfang war sehr viel Wut und ich wollte meiner Mutter ganz viele Sachen an den Kopf werfen. Und ich habe aber genau gewusst, also ich habe das gespürt, dass das gar nichts bringt. Also das war immer da. Ich habe einmal versucht, einmal bin ich wirklich ausgerastet, da war ich irgendwie direkt nach dieser Trennung zu Hause, weil ich mit meiner Ex-Freundin zusammen gewohnt hatte. Zwangsweise, hatte noch keine neue Wohnung. Und dann hat sie das gegen mich verwendet und hat irgendwie gesagt, ey, wenn du hier bleiben willst, musst du dich benehmen. Und dann bin ich halt ausgerastet und habe sie angeschrien, dass ich das scheiße finde, wie sie irgendwie da mit mir umgeht und dass ich hier voll in der Patsche sitze und von ihr nur irgendwie so Vorschriften bekomme und nicht ein einziges unterstützendes Wort. Und bin dann raus und war dann 2 Stunden weg, bin zu einer Bekannten, die mich dann irgendwie da aufgepäppelt hat. Und dann bin ich zurückgekommen und es gab keinerlei Kommentar von ihr. Also das wurde einfach wegignoriert. Und seitdem auch nie wieder darauf angesprochen. Es bestand auch kein Interesse, was ich denn da in der Therapie irgendwie mache. Mhm. Also es war eher so, okay, da ist bei ihm ist irgendwas kaputt, er muss jetzt Therapie machen. Das war so dieses Tabuthema, das ist halt diese Generation, die keine Therapie macht, weil dann würde man ja zugeben, dass irgendwas nicht läuft.
Naja, ist eher peinlich dann. Was hat denn dein Vater dazu gesagt?
Mit meinem Vater habe ich noch ein sehr gutes Verhältnis. Also nicht noch, mit dem habe ich ein sehr gutes Verhältnis. Und am Anfang war ich auch sehr sauer auf ihn, als ich die Therapie angefangen habe und dann so gemerkt, okay, ich kann das alles irgendwie einordnen, dass er mich nicht beschützt hat vor ihr. Aber das konnte er gar nicht, weil die haben sich quasi in dieser Paarung getroffen. Also meine Mutter ist die dominante, kalte Person und er ist der weiche, liebevolle, zarte Mensch. Und er hat versucht, er hat auch sehr viel erreicht, glaube ich, in unserer Erziehung dieses Liebevolle noch irgendwie mit reinzubringen. Er hat es nicht geschafft, dieses Kalte da ganz rauszunehmen. Aber ich bin ihm sehr dankbar, der hat in seinem Leben, also er hat auch mindestens so eine schwere, so Nachkriegskind halt, mit gewalttätigen Eltern. Der hat gesagt, er ist immer auf der Suche, dass das irgendwie doch nicht so sein muss. Und der hat sich wirklich hingesetzt und das gemacht und dafür bin ich ihm sehr dankbar.
Kann ich verstehen, ja. Du sag mal, du hast vor ungefähr einem Jahr den Kontakt zu deiner Mutter abgebrochen, ne?
Ja.
Wie war das für dich?
Dem voraus ging eine Beziehung, die ich mit einer Person hatte, in die ich mich verliebt hatte, so verschossen. Also dann hat man diese Fantasien, ich möchte mit dir irgendwie das Leben verbringen. Und es stellte sich aber dann raus, dass diese Person genauso missbräuchlich, übergriffig Verhaltensweisen hatte wie meine Mutter. Und es hat mich genauso zugrunde gerichtet wie damals, als ich dann die Therapie angefangen habe. Und ich saß dann wieder da und dachte so, ich bin auch damals in Therapie gegangen, weil ich nie wieder wollte, dass das passiert. Und wieso ist es denn jetzt schon wieder passiert? Und dann habe ich recherchiert und habe einen Artikel gefunden, in dem solche Missbrauchstaktiken, also nicht körperlich, sondern diese psychischen Missbrauchstaktiken aufgelistet waren und konnte dann da irgendwie so Punkte abhaken. Und so, okay, das hat sie gemacht, das hat sie gemacht, das hat sie auch gemacht. Und dann habe ich gemerkt, oh, meine Mutter macht das und das und das und das auch. Und dann konnte ich das einordnen, konnte das so in die Schublade machen, nicht okay. Weil vorher wusste ich nicht, was ich damit anfangen sollte, weil ich dachte, das ist normal. Und dann hatte ich einmal so eine Stresssituation, wo echt irgendwie alles zusammenkam und ich mit dem Rücken zur Wand stand und ich wollte 50 Euro bis zum Ende des Monats, weil ich noch meinen kleinen Cousin da sitzen hatte, also auch mütterlicherseits, der mit seiner Mutter genau das Gleiche hat. Der war bei mir im Wohnzimmer, hat da geschlafen und dann habe ich gesagt, ey, ich gebe nächste Woche meine Thesis ab und hier ist gerade Land unter, ich brauche Kohle, um dem Essen zu kaufen. Ich bin pleite.
Ja.
Und dann hat sowohl die Mutter von dem Cousin als auch die große Schwester, als auch meine Mutter ganz klipp und klar gesagt, nee, das ist das Problem von denen, das ist euer Problem und irgendwie so im Endeffekt selber schuld. Und dann hatte ich den Vergleich, weil ein Freund von mir hat mir einfach aus der Tasche 50 Euro hingehalten und hat gesagt, ey, hier, nimm. Und dann dachte ich so, wieso habe ich eigentlich noch, also dann hatte ich natürlich eine Wut- und Trotzreaktion, habe gesagt, das brauche ich nicht.
Ja.
Aber es war auch so ein ganz klarer Moment. Es war so eine friedliche Einsicht, okay, ich glaube dir endlich, dass du diese Person bist. Du lässt mich in dieser Situation hängen, das ist deine Persönlichkeit, warum auch immer. Ich hadere damit nicht mehr, sondern ich akzeptiere das und ab jetzt ist der Kontakt, hat sich erledigt. Weil ich habe sehr viele schöne Kontakte in meinem Leben und Meine Mutter ist keiner davon. Und es ist seitdem extrem friedlich geworden in meinem Leben, weil sich das dann natürlich auf alles andere auch auswirkt, auf andere Kontakte, die man dann vielleicht noch hatte, die man dann auch einordnen kann.
Du wirkst so offensichtlich, du bereust nicht diese Entscheidung.
Nee, das nicht.
Aber warum hast du gerade so gezögert?
Weil ich dachte, ich bedauere sie natürlich. Mhm. Also ich habe natürlich mein Leben lang mir irgendwie eine Mutter gewünscht, die das irgendwie hinkriegt. Und danach kam natürlich auch noch irgendwie von anderen Freunden, denen ich das erzählt habe, aber sie ist ja noch deine Mutter. Und das war jedes Mal wieder genau die gleiche Stressreaktion wieder gehabt. So, ja, aber. Und das dann irgendwie Leuten begreiflich machen, warum ich das tue. Und das ist nicht nur dieser eine Punkt gewesen, sondern das ist dann ein Prozess. Das ist ein Lernprozess und es wird besser. Und mein Leben wird friedlicher und schöner und ruhiger. Und ja, ich bereue es nicht.
Wie geht der Rest deiner Familie damit um?
Der Rest der Familie, mütterlicherseits. Ich war vorher so ein bisschen das goldene Kind. Also der alles irgendwie so perfekt macht und reisen geht und gute Noten und bla und Musik. Jetzt bin ich das schwarze Schaf. Also ich bin jetzt der Böse. Ich bin der mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung und verbreite so eine schlechte Stimmung.
Wow, also keine Einsicht auf Seiten deiner Mutter.
Nee. Also wie gesagt, ich habe auch damals das Gefühl gehabt, dass sie das gar nicht kann. Und deshalb bin ich nicht ins Gespräch gegangen mit ihr. Und sie sucht auch das Gespräch nicht. Also die einzigen Anfragen, die von ihr noch kamen, waren nicht so, wie geht's dir denn und können wir das mal aus der Welt schaffen? Sondern es war jedes Mal so, irgendwie so vor Weihnachten, was wünschst du dir denn zu Weihnachten? So aus dem Nichts. Und wir hatten nie darüber gesprochen, dass ich mich jetzt 3 Monate nicht gemeldet hatte. Solche Sachen. Und das kommt dann halt extrem merkwürdig und skurril rüber. Und dann merkt man erstmal, okay, krass. Also,
ja, so. Dass man so denkt, okay, das ist so eine strange Reaktion gerade. Du merkst offensichtlich nicht, was hier gerade elementar abgeht, ne?
Genau.
Ja. Was rätst du denn anderen, die selbst in so einer Beziehung sind?
Therapie machen, auf jeden Fall. Das war so das, was mich damals so, wo ich die Kurve bekommen habe. Ansonsten kann es halt sein, dass wenn man diese Möglichkeit nicht in Anspruch nimmt, dass man dann selber so wird, dass man diese Verhaltensweisen nicht reflektiert und sich dann damit anfängt zu identifizieren und man ist das Opfer und man kann ja nicht anders. Aber man kann anders.
Ja, durch eine Therapie hat Jakob gemerkt, dass sein Bauchgefühl, das schlecht war, richtig ist. Die Beziehung zu seiner Mutter ist toxisch. Er kann nichts ändern. Sie wird sich nicht ändern und er muss sich lösen. Und das hat er geschafft. Wow. Keinen Kontakt zu haben. Er sagt, er bedauert das, aber er bereut seine Entscheidung nicht.
Deutschlandfunk Nova.
Freunden Ratschläge geben. Boah, das machen wir schon alle gern, oder? Und die allerbesten Ratschläge, ja, an die halten wir uns irgendwie selbst nicht so gern. Das Herz ist dann so verfangen, wir können irgendwie nicht mehr geradeaus gucken. Wenn man selbst betroffen ist, dann ist es schwierig, selbst wenn es einem schlecht dabei geht. Nina Deißler, die ist Paarberaterin, coacht aber auch Singles, die zum Beispiel in einer toxischen Beziehung waren. Ich habe sie gefragt, welche Warnsignale, welche Anzeichen gibt es, dass die Beziehung toxisch, also ungesund geworden ist?
Anzeichen für eine toxische Beziehung sind eigentlich immer dann, wenn es mindestens einem der beiden Partner einfach nicht gut geht. Also wenn es eben wiederholt auch dazu kommt, dass man die Beziehung in Frage stellt, sich unwohl fühlt, sich schuldig fühlt, vielleicht sogar körperliche Symptome hat, dann ist es doch immer sehr deutlich, dass da irgendwas nicht stimmt.
Ich frage jetzt mal ein bisschen provokant. Es kann ja auch einfach sein, dass eine Beziehung schlecht läuft. Was ist
Definitiv.
Denn da der Unterschied?
Es gibt sicherlich in jeder Beziehung auch, ne, das Auf und Ab der Beziehung. In der toxischen Beziehung ist es so, dass einer von beiden mindestens auch immer der Verlierer ist. In einer guten Beziehung, da kämpfen wir für die Liebe. In einer toxischen Beziehung wird in der Regel um Liebe gekämpft. Und das ist etwas, das kann nicht funktionieren.
Wie rutsche ich denn überhaupt da rein?
Da gibt es ganz unterschiedliche Wege. Also sehr anfällig dafür sind Menschen, deren Selbstvertrauen und deren Selbstwertgefühl eben nicht so hoch sind. Die schaffen das manchmal sogar auch, toxische Beziehungen zu erschaffen mit Menschen, die eigentlich von vornherein nicht vorhatten, sich schlecht zu behandeln, sondern man erschafft sich das sozusagen selbst.
Um das nochmal zu sortieren, zu einer toxischen Beziehung gehören also 2 Menschen, 2 Arten von Menschen. Was für Typen treffen da aufeinander?
Es gibt mehrere Möglichkeiten. Also die eine Möglichkeit ist, dass man eben ja jemand mit wenig Selbstvertrauen trifft auf jemanden, der selber auch sehr wenig Selbstvertrauen hat, das aber besser kaschieren kann und den anderen eben unter Druck setzt. Man sagt, es gibt in Beziehungen, die nicht funktionieren, gibt es immer einen Ängstlichen und einen Vermeider. Und der Ängstliche hat eben immer Angst um die Beziehung und der Vermeider, der vermeidet eben zum Beispiel die Nähe und er vermeidet auch das Gespräch. Und ja, da kann man sich durchaus vorstellen, was dabei auf Dauer rauskommen kann.
Was sind denn so typische Sachen, die, ich sag jetzt mal, ein toxischer Mensch macht in einer Beziehung?
Eines der ganz typischen Dinge, die Menschen in toxischen Beziehungen tun, ist, dass sie, wenn es um Streit geht, dass es dann nicht darum geht, einander besser zu verstehen oder den Streit beizulegen, sondern dass es darum geht, wer Recht hat und dass eben, um am Ende Recht zu behalten, auch alle Mittel Recht sind. Dass es also eher darum geht, dem anderen eben ein schlechtes Gewissen zu machen oder eben ein Gefühl von Schuld oder sogar Scham zu vermitteln. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, an dem wir eben die toxische Beziehung erkennen können, wenn man sich eben immer wieder schuldig fühlt oder wenn man eben vom Partner beschämt wird und wenn es eben immer wieder darum geht, auch wer Recht hat und man selber eben immer der Verlierer ist.
Was bringt es denn, dem toxischen Menschen so zu handeln?
Das ist oft so, dass der toxische Mensch sich gar nicht darüber bewusst ist, was er da genau tut. Er möchte auf keinen Fall eine Beschädigung seines eigenen Selbstwertes haben für sich. Und dafür sind ihm alle Mittel recht. Und selbst wenn diese Mittel heißen, ich beschädige den Selbstwert meines Partners und ich beschädige damit nachhaltig und auch auf lange Sicht immer mehr und mehr die Qualität der Beziehung und am Ende natürlich die Beziehung selbst.
Kann jeder Mensch zu einem toxischen Menschen werden?
Ich glaube, dass Menschen, die mit sich selber im Reinen und im Frieden sind, die können nicht zu toxischen Menschen werden, denn die kennen den Unterschied zwischen Recht haben und glücklich sein.
Ist es denn möglich, dass ich eine Beziehung geführt habe und nicht toxisch war und in einer nächsten mich dann, oder ich sag mal, zu so einem toxischen Menschen mutiere?
Das kann tatsächlich passieren, denn wenn zwei Menschen zusammenkommen, dann aktivieren sie ineinander gewisse Potenziale. Diese Potenziale müssen schon da, die müssen schon angelegt sein, aber es kann durchaus sein, dass eben ein Mensch, so wie manche Menschen eben das Beste in einem hervorbringen, das andere ist tatsächlich auch schaffen, das Schlechteste in einem hervorzubringen.
Wenn ich denn jetzt merke, dass ich in einer toxischen Beziehung feststecke, was ist der erste Schritt, um da rauszukommen?
Der erste Schritt, um da rauszukommen, wäre, das Gespräch nochmal mit dem Partner zu suchen, ja, um also zu schauen, was ist überhaupt noch möglich. Es gehören ja immer zwei dazu und es ist immer nochmal ganz gut zu überprüfen, wer von uns beiden hat welchen Einfluss. Auch um nochmal für sich zu klären und zu checken, wie viel habe ich an Toxizität in diese Beziehung eingebracht? Ja, liegt es wirklich nur an dem anderen oder liegt es eben auch an mir? Und in dem Fall, wo ich möglicherweise das Gespräch suche, kann ich rausfinden, kann man überhaupt noch irgendwas tun? Ja, oder also sind wir in einer toxischen Beziehung, weil wir uns in der Vergangenheit irgendwie in so eine Spirale gestritten haben und können wir noch was tun? Oder bin ich in einer toxischen Beziehung mit einem toxischen Menschen? Ja, sich eben hinzusetzen, sich vielleicht auch vorher Notizen zu machen, weil häufig ist es so, dass wenn wir in toxischen Beziehungen sind mit Menschen, die eben das auch begünstigen, dass man sich in Gesprächen auch verrennt. Also aufschreiben, was ich sagen möchte, ganz ruhig das ansprechen und sagen, hey, ich habe das Gefühl, dass wir in einer toxischen Beziehung sind. Wir streiten nur noch. Ich fühle mich permanent schlecht. Ich fühle mich permanent schuldig. Ich würde das gerne ändern. Können wir darüber reden? Können wir etwas tun? Und in dem Moment, wo das Gegenüber, also der Partner, all das auch wieder negiert und Schuldgefühle initiieren möchte, dann weiß ich definitiv, dass ich in einer toxischen Beziehung bin.
Und was sind Anzeichen dafür, dass man noch was tun kann? Und wann sollte man wirklich sagen, tschüss, das war's?
Man kann noch was tun, wenn das Gegenüber gesprächsbereit ist, wenn so ein Gespräch begonnen wird, dass eben, ja, dass der andere eben nicht sagt, ja, ich weiß gar nicht, was du willst, du bist doch selber schuld. Also wenn dann eben wieder die Beschämung anfängt, dann kann man nichts mehr tun. Wenn der andere aber gesprächsbereit ist und sagt, okay, lass uns drüber reden, ich möchte wirklich mit dir zusammen sein, ich möchte dem wirklich eine Chance geben, was können wir tun, damit unsere Beziehung eben in einen normalen Bereich kommt, dann gibt es noch eine Chance.
So viel von Paarberaterin Nina Deißler. Boah, jetzt muss ich erstmal durchatmen. Also Liebe kann so fies sein. Zu einer toxischen Beziehung gehören also zwei Menschen. Die eine Person bringt das Gift in die Beziehung und die andere lässt es leider zu. Schön ist es nicht. Wenn Reden nicht mehr hilft, dann raus da.
Deutschlandfunk Nova.
Auch mal gut sein lassen. Nachgeben, das ist ja in Freundschaft eigentlich eine feine Sache. Vorausgesetzt, beide gehen mal einen Schritt zurück oder aufeinander zu. Bei Nina und ihrer ersten besten Freundin Lara, da ist das leider ganz anders gelaufen. Nina hatte sich mit Lara in einer toxischen Beziehung total verrannt und mich hat interessiert, Nina, wann hast du das gemerkt?
Ja, das war im Prinzip so ein Prozess, in dem ich das eigentlich erkannt habe. Mit der Zeit, immer wenn wir so größere Konflikte irgendwie hatten, Streitigkeiten, was in einer Freundschaft ja nun mal auch mal vorkommt, dann hat sie ganz gerne mal die Freundschaft zu mir so beendet, gekündigt, könnte man sagen. Und immer so gesagt, dann brauche ich dich nicht, wenn du so bist. Und naja, nach ein paar Wochen kam dann entweder ich wieder angedackelt oder halt sie. Und dann hat man sich irgendwie wieder zusammengerauft und dieses On-Off-Ding hat mir ganz klar gezeigt, dass das halt toxisch ist.
Worum ging es da thematisch? Also was hast du angeblich falsch gemacht?
Ach, das war eigentlich immer ganz unterschiedlich. Das waren manchmal Kleinigkeiten, wenn man sich beim Feiern gehen danach irgendwie voll gestritten hat. Oder wenn ich von alten Freundschaften noch berichtet habe, die ich ja nun mal auch noch hatte. Also wir waren auf derselben Schule, das heißt, wir kannten dieselben Menschen und waren uns nicht immer ganz einig, welche wir davon mögen, welche nicht. Manche von meinen Freundinnen mochte sie halt einfach nicht. Und dann kamen da halt so Eifersuchtsstreitigkeiten auf. Also meiner Meinung nach Eifersuchtsstreitigkeiten. Ihrer Meinung nach ja einfach nur, dass sie die Leute nicht mochte. Mhm. Und dann stritt man sich da vielleicht vor einem Club und dann sagte sie direkt, ja, nee, ich brauch dich nicht mehr. Genau, so in die Richtung.
Sie hat also andere Freunde von dir abgewertet?
Mhm. Genau. Genau, das hat sie getan und ich bin für die natürlich ein bisschen eingesprungen dann und habe gesagt, das sind schon langjährige Freundinnen von mir, die kenne ich seit der 5. Klasse und gegen die lasse ich dann halt auch nichts sagen. Da habe ich dann auch keine Lust, mich irgendwie mit, ja, so in solche Lästereien irgendwie einbinden zu lassen. Und das fand sie dann natürlich blöd, weil für sie galt halt immer wir beide gegen alle. So, das war auch so ein bisschen unser Ding, da will ich gar nicht nur sie irgendwie mit reinziehen. Aber das war halt so ein bisschen unser, ja, Freundinnen-Motto irgendwie.
Was ja eigentlich ganz schön ist, dieses klassische BFF-Ding, ne?
Schwierig. Ich sehe das mittlerweile anders. Ich glaube, wenn man sich so immer darauf fokussiert, dass man nur sich hat, dass man alle anderen indirekt immer so ein bisschen ablehnt. Also mittlerweile halte ich das für sehr ungesund.
Klar, es geht ja nur einher, wenn man andere trotzdem akzeptiert und auch andere Freundschaften zulässt. Aber das hat Lara ja anscheinend nicht getan. Was hat dich denn trotzdem bei ihr gehalten? Also warum hast du dich nicht einfach zurückgezogen?
Also bei mir war es natürlich auch eine Entwicklung. Ich bin damals aus meiner ersten, ja, längeren Beziehung so gekommen. 3 Jahre war ich mit meinem Ex-Freund damals zusammen. Und die Sache war, ich hatte in dieser Zeit nicht wirklich richtig enge Freundschaften. Ich hatte immer so Freundeskreise, das war alles recht lässig. Aber was so richtig Freundschaft war, musste ich erst wieder lernen. Und sie war dann halt die erste Person, mit der ich dann halt eng befreundet war. Dann habe ich halt auch Dinge in Kauf genommen, die man vielleicht normalerweise nicht tun würde. Außerdem war sie natürlich auch so jemand, den ich sehr bewundert habe. Sie war sehr selbstbewusst und hat halt auch wirklich nicht viel darauf gegeben, was andere gedacht haben und so oder gesagt haben. Und das hat mich natürlich auch irgendwie beeindruckt.
Was war da so eine ganz krasse Situation für dich, wenn du sagst, du hast Dinge in Kauf genommen?
Ja, das war natürlich auch das mit diesem Schlussmachen. Also, dass man einfach sagt, ja, ich brauche dich nicht mehr und ich sitze dann da natürlich traurig. Ich habe mich auch sehr übel beleidigen und beschimpfen lassen über WhatsApp dann teilweise. Und ja, sowas halte ich nicht für angemessen in einer Freundschaft. Das sollte niemand mit sich machen lassen.
Ja, das hört sich krass an. War das denn eigentlich einseitig, dass sie sich nicht so cool dir gegenüber verhalten hat? Oder hattest du dann auch mal irgendwelche Ausrutscher, nenne ich es jetzt mal?
Nein, also ich glaube auch, so eine toxische Freundschaft, wie man es ja benennt, das ist auch immer so ein bisschen beidseitig. Und ich hatte auch mal eine Situation, wo ich da vermutlich recht rücksichtslos war. Ich bin dann halt auch teilweise so, dass ich mich sehr selten melde und das war ihr immer alles sehr wichtig. Und da war sie natürlich auch verletzt, also in meinen Augen teilweise auch zurecht.
Aber du sagst jetzt, du hast nicht eine Grenzüberschreitung begangen. Also ich sag mal, nicht melden, das hat ja auch was mit so anderen Empfindungen zu tun, einem anderen Nähebedürfnis.
Ja, es gab so ein Beispiel, also wir sind uns da mal bei einem jungen Mann in die Quere gekommen, so nenne ich das jetzt mal ganz freundlich. Mhm. Und ich denke, da hätte ich eher erkennen müssen, dass sie vielleicht offensichtlich Gefühle für diese Person hatte, auch wenn sie es nie so direkt benannt hat. Und das habe ich halt ignoriert, obwohl ich ein Bauchgefühl hatte. Und das war nicht okay von meiner Seite aus.
Hast du denn zwischendrin immer mal wieder gezweifelt an der Freundschaft oder kam das alles mit einem Knall, dass du gedacht hast, nee, so geht's nicht mehr?
Nee, das ist ein Prozess. Also das ist eine Entwicklung, die nimmt halt so ihren Lauf. Es ist ja nicht so, dass man aufwacht und auf einmal ein ganz neues Gefühl für eine Person hat, sondern das ist wie so ein schleichender Prozess. Mir wurde immer unwohler mit dieser Freundschaft. Mir wurde immer unwohler bei den Gesprächen. Ich hatte immer so ein Herzflattern, wenn ich ein Gespräch vielleicht in Gang gebracht hat, wo ich dachte, oh nee, das könnte sie jetzt nicht so cool finden. Dadurch habe ich natürlich auch nicht mehr so viel erzählt und mich immer weiter zurückgezogen. So war das eigentlich dann.
Du hast ja gesagt, am Anfang hattest du nicht so sehr viele gute Freundschaften, aber schon einen Freundeskreis. Wie haben die dich denn wahrgenommen in der Zeit? Hast du dich irgendwie verändert?
Die Sache ist, der Freundeskreis von damals hat davon eigentlich nicht viel mitbekommen. Also die waren alle mal relativ negativ eingestellt gegenüber Lara und haben das natürlich auch gesagt, aber bei denen habe ich jetzt nicht so den Austausch irgendwie gesucht über diese Freundschaft, weil das alles auch sehr verwoben noch war. Das heißt, Lara kannte diese Person ja auch irgendwie und es wäre mir zu schwer gefallen, da in diesen Kreisen die Diskussion so zu suchen. Aber ich habe dann in der Uni neue Freundschaften geknüpft, gerade eine Freundschaft. Und die hat mir halt so ein bisschen gezeigt, was das eigentlich so bedeutet, was Freundschaft sein kann. Und mit der habe ich dann natürlich mich auch ausgetauscht und die hat dann auch gesagt, ja, das kannst du halt nicht mit dir machen lassen. Und ja, damit hatte sie halt auch recht.
Wie hast du anfangs darauf reagiert, als sie dir gesagt hat, pass auf, die Lara, die tut dir nicht gut?
Ich wusste das. Also irgendwann wusste ich das selbst, dass sie mir nicht gut tut in dem Sinne. Und dass ich ihr natürlich auch nicht gut tue, ne? Das muss man ja mal dazu sagen. Und ja, dann wusste man das zwar, hat das aber noch nicht so richtig irgendwie umgesetzt, aber das kam dann halt mit der Zeit.
Du hast die Freundschaft zu Lara ja dann beendet, Anfang diesen Jahres. Mhm. War das schwer?
Auch da würde ich sagen, habe ich selbst vermutlich auch ein bisschen toxisch gehandelt. Ich habe erstmal halt gar nicht mehr geantwortet, was jetzt auch nicht gerade die feine Art ist.
Also gar nicht mehr geantwortet heißt, du hast ihr eine Nachricht geschrieben, dass es, ich sag jetzt mal, vorbei ist oder du hast sie einfach ignoriert?
Ja, man nennt es so schön geghostet. Ich fürchte, das habe ich am Anfang so ein bisschen getan. Ich habe überhaupt nicht mehr auf ihre Nachrichten da geantwortet, weil ich da für mich erstmal klar werden musste. Irgendwann habe ich ihr dann, glaube ich, nochmal zum Geburtstag oder so gratuliert. Oder nee, sie hatte da so einen Abschluss in der Schule gehabt, erreicht, wie auch immer. Und da hatte ich ihr dann halt, wie gesagt, nochmal gratuliert. Dann kam nochmal so ein Gespräch auf, so ein Hin- und Hergeschreibe. Aber dann irgendwann kam wieder ein Streit. Und dann habe ich ihr eine Sprachnachricht geschickt und habe gesagt, ja, du, ich schätze dich so, wie du bist. Es war eine schöne Zeit so mit der Freundschaft, aber wir tun einander halt nicht gut.
Und hat sie versucht, dich umzustimmen?
Ja, also ich glaube, das hat ihr auch alles sehr weh getan, aber das bringt trotzdem nichts. Also ich glaube, da hilft dann auch wirklich nur der Cut, nur der Schnitt.
Was hast du jetzt in Erfahrung mitgenommen? Du hast ja vorhin, als ich gesagt habe, naja, das hört sich doch nach so klassisch BFF an, bist ja gleich reingegrätscht und hast gesagt, oh, oh, nee, 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 Alarm, Alarm. Also was hast du gelernt?
Was habe ich gelernt? Ich glaube, Probleme offener anzusprechen und sich nicht so sehr, nennt es jetzt mal, unterbuttern zu lassen. Also ich glaube, eine Freundschaft sollte auf Augenhöhe erfolgen und sein. Und das ist ganz wichtig, dass nicht eine Person sich da immer so bevormunden lässt, dass ich mich nicht immer so bevormunden lasse. Und das ist, glaube ich, so das Zentrale, was ich gelernt habe. Genau.
Könntest du dir denn vorstellen, irgendwann nochmal mit Lara befreundet zu sein?
Nein. Also unsere Charaktere sind so grundverschieden und dafür müsste sich eine von uns beiden wirklich verändern. Und ich bin niemand, der jetzt sagt, okay, ich möchte eine Person verändern.
Nina und Lara, die waren beste Freundinnen und dann ist Lara irgendwie abgedreht. Es ging sogar so weit, dass Nina Angst hatte, vor Lara was zu sagen, weil das ja in Laras Augen falsch sein könnte. Lara hat dann Grenzen überschritten und Nina sogar beleidigt. Irgendwann war dann Nina bewusst, ich muss hier weg. Inzwischen hat sie den Absprung geschafft. Das war unser Ab21-Podcast über toxische, also ungesunde, giftige Beziehungen. Was habe ich mitgenommen? Ja, manchmal ist es schwer zu erkennen, dass wir in einer Beziehung stecken, die uns nicht so gut tut. Das kann auch mal dauern. Vielleicht klammern wir halten uns fest an schönen Erinnerungen und verdrängen die schlechten, die aber überwiegen. Wir wollen es irgendwie nicht wahrhaben, vielleicht haben wir uns auch daran gewöhnt. Die Gespräche mit Nina und Jakob haben mir gezeigt, wie wichtig es ist, bei sich zu bleiben, in sich reinzuhören und, so cheesy wie das jetzt klingt, für seinen Wert auch einzustehen. Bei toxischen Beziehungen, da geht es ja oft um Abwertung. Die Erkenntnis, ich muss mir das nicht mehr antun und mein Gegenüber ist nicht bereit, an sich etwas zu ändern, sind die ersten Schritte, das sagt Beziehungsberaterin Nina Deißler, um sich aus einer ungesunden Beziehung zu befreien. Das war der Ab21-Podcast mit mir, Charlene Rogal. Schön, dass ihr dabei wart.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Berlin. Anlässlich des 30. Mauerfall-Jubiläums kommt der US-Sänger und Schauspieler David Hasselhoff am Samstag für ein ungewöhnliches Konzert nach Berlin. In einem Trabant sitzend will der 67-jährige The Hoff seinen Hit Looking for Freedom auf der Rathausbrücke im Stadtteil Mitte hupen. Wenige Wochen nach der Maueröffnung 1989 hatte der Sänger das Lied auf der Silvesterparty am Brandenburger Tor gesungen. Der Song stand 8 Wochen an der Spitze der deutschen Hitparade. Hasselhoff trat bereits am 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit, in der Hauptstadt auf. Im Mai hatte der Sänger den Wunsch geäußert, in diesem Jahr erneut bei der Silvesterparty am Brandenburger Tor aufzutreten. Scheint, als könne The Hoff nicht genug bekommen. Von Berlin.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.